Willkommen beim Podcast des BDA. Herzlich willkommen an alle unsere Zuhörer zu einer neuen Folge des BDA-Podcasts. Wir blicken heute gemeinsam auf ein Thema, das uns als Berufsverband schon lange begleitet und auch noch begleiten wird. Und das dementsprechend auch 2026 nichts von seiner Relevanz verloren hat. Den Mutterschutz in der Anästhesiologie und Intensivmedizin. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Regelungen, eine brandneue Checkliste Schwangerschaft und eine Leitlinie, die derzeit bei der AWMF in der Arbeit ist, zeigen, das Thema entwickelt sich weiter. Was aber genau bedeutet das für die Praxis? Welche Rechte und Pflichten bestehen? Und wie gelingt es, Sicherheit und berufliche Teilhabe in Einklang zu bringen? Darüber spreche ich heute mit Frau Evelyn Weiß aus der Rechtsabteilung des BDA. Hallo Frau Weiß, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Weiß, der Mutterschutz in der Anästhesiologie ist ja schon lange kein Randthema mehr. Was hat sich hier denn in den vergangenen Jahren so getan und wo stehen wir heute bei diesem Thema?
Der Mutterschutz ist inzwischen wirklich ein zentraler Bestandteil der ärztlichen Arbeitskultur. So bis zur Novellierung des Mutterschutzgesetzes von 2018 war die Gesetzeslage eher, ich würde mal sagen, so fürsorglich aussperren. Das Mutterschutzgesetz wurde dann 2018 grundlegend novelliert und da wurde auch erstmals klar formuliert, dass es eben nicht nur um den Schutz von Mutter und Kind geht, sondern eben auch um die Ermöglichung der Weiterbeschäftigung. Und dann gibt es noch ein ganz entscheidendes Novum. Es wurde der Ausschuss für Mutterschutz etabliert. Also dieser Ausschuss hat die Aufgabe, hier nun bundeseinheitlich klare und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen ermittelte Vorgaben hinsichtlich einer verantwortbaren oder unverantwortbaren Gefährdung für Mutter und Kind zu erarbeiten. Und ganz wichtig ist, dass diese Vorgaben des Ausschusses für Mutterschutz dann eben auch von den Arbeitgebenden verbindlich zu berücksichtigen sind. Also insofern haben wir jetzt nicht mehr diesen Fleckerlteppich, sage ich mal, dass jede Aufsichtsbehörde das anders entscheidet, sondern hier haben wir wirklich klare Vorgaben. Und der Ausschuss für Mutterschutz ist auch recht aktiv gewesen schon in der Vergangenheit. Die erste Regel betraf die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, dass man hier einfach eine Handhabe hat als Arbeitgebender. Worauf muss ich achten? Wie führt sich so eine Gefährdungsbeurteilung durch? Und ein ganz großer Meilenstein für Frauen in der humanmedizinischen Versorgung war letztes Jahr die Regel zum Umgang mit Inhalationsanästhetika wie Isofluran, Desfluran und Sevofluran. Denn gerade bei diesen volatilen Anästhetika bestand in der Vergangenheit immer eine ganz große Unsicherheit, ob die schwangere Anästhesistin im OP überhaupt noch eingesetzt werden darf oder auch nicht. Und hier hat eben der Ausschuss für Mutterschutz auf Initiative des BDA ganz eindeutig definiert, unter welchen Voraussetzungen so eine Weiterbeschäftigung möglich ist. Also kurz zusammengefasst, wenn der Arbeitsplatz dem Stand der Technik entspricht, also zum Beispiel mit wirksamem Absaugsystem ausgestattet ist und wenn technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen eingehalten werden, dann ist eben auch die Tätigkeit mit volatilen Anästhetika im OP grundsätzlich zulässig. Von jedem Grundsatz gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen. Auch die sind in dieser Regel ganz klar definiert. Also beispielsweise die inhalative Sedierung auf der Intensivstation, das ist etwas, was eine schwangere Anästhesistin nicht durchführen darf. Und diese Klarstellung in der Regel hat erheblich zu einer Rechtssicherheit beigetragen. Also jetzt, wenn endlich diese pauschalen Beschäftigungsverbote wirklich verhindert und die selbstbestimmte Weiterarbeit der betroffenen Anästhesistin hier auch wirklich gestärkt. Der BDA hat ja schon vor vielen Jahren eine Positivliste veröffentlicht, die die praktische Umsetzung des Gesetzes erleichtert. Also da ist ja ganz klar definiert, welche Aufgaben können in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfall, Schmerz- und Palliativmedizin durchgeführt werden. Und diese Positivliste wurde kürzlich, auch wegen den neuen Mutterschutzfristen, die ja jetzt bei Fehlgeburten auch gelten und eben auch den gerade erwähnten Regeln des Ausschusses für Mutterschutzes aktualisiert und konkretisiert hier eben genau die Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen ASP. Und der BDA ist letztes Jahr noch einen Schritt weitergegangen. Als Ergänzung zu dieser Positivliste gibt es jetzt auch eine Checkliste Schwangerschaft. Die wurde auf Initiative unseres Young BDA erstellt und bietet eben eine praxisnahe Orientierungshilfe vom Bekanntwerden der Schwangerschaft bis zu den Schutzfristen nach der Geburt.
Diese Checkliste, was beinhaltet die konkret und in welcher Form ergänzt die jetzt diese Positivliste genau?
Also diese Checkliste richtet sich eben an die angestellten Ärztinnen in Klinik und Praxis, aber auch an die Vorgesetzten und auch an die Arbeitgebenden. Diese Checkliste soll jetzt helfen, schnell und rechtssicher zu handeln, also im Sinne von, wer ist wann, über was und wie zu informieren. Sie enthält die wesentlichen Punkte, also von der Mitteilung der Schwangerschaft über die Gefährdungsbeurteilung bis hin zu Schutzmaßnahmen und eben auch den Arbeitszeitregelungen, die ja auch zu beachten sind. Die Checkliste soll helfen, hier Unsicherheiten zu vermeiden und eben einfach klare Abläufe zu schaffen und die Zusammenarbeit zwischen der Schwangeren, dem Betrieb und der Aufsichtsbehörde zu erleichtern. Und hier ist dieses Zusammenspiel eben wichtig, während die Positivliste eben beschreibt, was medizinisch möglich ist an Tätigkeiten während der Schwangerschaft, zeigt die Checkliste, wie man das organisatorisch und auch rechtlich richtig umsetzt. Also damit ergänzen sich diese beiden Verlautbarungen des BDA perfekt.
Ein Thema, das in dem Zusammenhang ja auch oft diskutiert wird, ist der Umgang mit spitzen oder scharfen Instrumenten. Also beispielsweise beim Legen von zentralvenösen Kathetern oder bei Regionalanästhesien. Was gilt denn in diesem Bereich hier aktuell?
Also in dem Bereich gibt es zwar keine verbindlichen Regeln des Ausschusses für Mutterschutz, aber Nadelstichverletzungen sind natürlich ein bekanntes Risiko. Aber man muss auch berücksichtigen, die Infektionswahrscheinlichkeit für Hepatitis B, C und HIV ist wirklich gering. Und nach aktueller Studienlage ist der Umgang mit Spitzenkanülen auch in der Schwangerschaft und Stillzeit grundsätzlich möglich, wenn bestimmte Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Jetzt kurz zusammengefasst, was so entscheidend ist. Also erstens, die Tätigkeit erfolgt unter sicheren und elektiven Bedingungen, also keine Notfallgeschichten. Zweitens, eine individuelle Gefährdungsbeurteilung liegt vor, wo eben auch der notwendige Erfahrungsstand der schwangeren Ärztin hier mit berücksichtigt wird. Und der dritte Punkt ist, dass die Ärztin wirklich freiwillig und selbstbestimmt weiter tätig werden will. Unter diesen drei Voraussetzungen kann der Umgang mit Kanülen als verantwortbare Gefährdung gelten. Das heißt, kein automatisches Beschäftigungsverbot, sondern selbstbestimmte Teilhabe. Aber letztendlich sind da wirklich die individuellen Gegebenheiten vor Ort und vor allem eben auch der Erfahrungsstand der Schwangeren zwingend zu berücksichtigen.
Aktuell läuft ja zum Thema Mutterschutz auch noch ein sehr großes Projekt, das im Jahr 2026 dann auch abgeschlossen sein soll. Der BDA arbeitet nämlich an einer AWMF-Leitlinie zum Mutterschutz mit. Was ist dann das Ziel von diesem Projekt?
Also an diesem Projekt wirken über 20 Fachgesellschaften, auch Berufsverbände mit. Und das Ziel ist einfach, dass die bisherigen Empfehlungen, die rechtlichen Grundlagen und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse mal gebündelt werden und dass man einfach praxisnah mal aufzeigt, wie Mutterschutz in der Anästhesiologie, aber natürlich auch in den anderen Fachbereichen konkret umgesetzt werden kann. Da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Paragraphen, sondern Mutterschutz bedeutet heute nicht mehr automatisch eine Freistellung, sondern ein sicheres Weiterarbeiten, individuelle Lösungen und die Berücksichtigung der Kompetenz der ärztlichen Kolleginnen.
Wenn wir jetzt das Thema praxisnah, was Sie ja gerade erwähnt hatten, einmal aufgreifen, was wünschen Sie sich denn jetzt konkret für die Umsetzung in der Praxis und was können Arbeitgeber, Ärzte und Ärztinnen denn eventuell jetzt auch schon tun?
Also ganz wichtig ist, sich wirklich zu informieren, sich vorzubereiten auf diesen Fall der Schwangerschaft einer Mitarbeitenden und auch wirklich im offenen und konstruktiven Dialog bleiben. Es ist ja ohnehin so, dass jede Einrichtung schon jetzt eine anlasslose Gefährdungsbeurteilung erstellen muss. Also schon vor einer Schwangerschaft muss der Arbeitgebende wissen, welche Tätigkeiten können hier sicher gestaltet werden. Und die neue Checkliste, die ich ja erwähnt habe, und auch die aktualisierte Positivliste des BDA geben da ebenso wie eben auch die Regeln des Ausschusses für Mutterschutz einen sehr guten und auch praxisnahen Rahmen. Mutterschutz sollte auf jeden Fall als Teil einer modernen Personalpolitik gesehen werden. Die Schwangerschaft ist eben kein Hindernis, sondern eine Chance, hier auch faire und familienfreundliche Strukturen zu schaffen und hier eben auch die Mitarbeitenden auch auf Dauer an die Klinik, an die Praxis zu binden. Der BDA hat sich ja schon vor vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen für die schwangeren Ärztinnen und Mütter in den Bereichen ANSP nachhaltig zu verbessern. Ich möchte es einfach mal so kurz zusammenfassen. Der erste Punkt ist Risikobewertung statt pauschalen Beschäftigungsverbot. Das sehen wir leider immer noch zu häufig, dass immer sehr schnell ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wird. Statt jetzt mal konkret zu sehen, wie kann ich den Arbeitsplatz einer Schwangeren gestalten, dass ich hier eben wirklich eine verantwortbare Gefährdung habe und keine unverantwortbare Gefährdung für Mutter und Kind. Der zweite Punkt ist eben diese individuellen Lösungen und nicht irgendwelche Standardvorgaben, an denen man sich da entlanghangelt, und auch die ärztliche Selbstbestimmung respektieren. Das bedeutet, die schwangere Ärztin soll mitentscheiden können, ob und wie sie weiter tätig will, und zwar ohne Bevormundung oder Druck. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass schwangere und auch stillende Kolleginnen eben keine Belastung, sondern eine wertvolle Ressource darstellen. Die Fortführung ihrer Tätigkeit stärkt eben nicht nur die medizinische Versorgung, sondern auch die Vielfalt und Expertise des Teams.
Ja, in dem Sinne ist es doch sehr spannend, was da gerade passiert und wo es auch vorangeht, rechtlich, medizinisch und kulturell. Und ja, schön zu sehen, dass es tatsächlich auch in Richtung mehr Sicherheit, mehr Eigenverantwortung und auch mehr Vereinbarkeit geht. Und in diesem Sinne sage ich auf jeden Fall vielen Dank für die spannenden Einblicke, Frau Weiß.
Ich habe für das Gespräch zu danken und wir werden sicherlich in Kontakt bleiben, wenn es da wieder Neuerungen im Bereich des Mutterschutzes gibt.
Weitere Informationen, unter anderem die Regeln des Ausschusses für Mutterschutz und die aktuelle Positivliste, finden Sie auf www.bda.de unter dem Menüpunkt Recht und Versicherung unter Punkt Mutterschutz. Die neue Checkliste Schwangerschaft wird voraussichtlich in der Verbandszeitschrift A&I in der Ausgabe Januar-Februar 2026 erscheinen. Zum Thema Umgang mit invasiven Tätigkeiten, spitze Kanülen, erfolgte 2025 eine Publikation in der A&I, die vom BDA-Präsidium zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.